Tobias Escher analysiert die Europameisterschaft 2024. Das letzte Duell zwischen Deutschland und Dänemark bei einer Europameisterschaft liegt schon 12 Jahre zurück. Seitdem ist viel passiert. Ja, und jetzt sollten sich beide im Achtelfinale der aktuellen Europameisterschaft die Stirn bieten. Und ob die DFB-Elf ihren ersten K.O.-Rundensieg bei einem großen Turnier seit 2016 feiern sollte, kläre ich jetzt mit unserem Taktikguru Tobias Escher und damit einen schönen guten Morgen dir.
Guten Morgen, ich richte nochmal meine Kamera und bin jetzt bereit auch für eine schöne Analyse eines, finde ich, schwer zu analysierenden Spiels.
Ja, in einem Spiel, in dem Deutschland natürlich gefordert ist. Die Favoritenrolle ist auf deutscher Seite und gegen Dänemark sollte natürlich das Viertelfinale fix gemacht werden. Das war jetzt auch schon eine fast ungewöhnlich lange Pause zum letzten Spiel. Wo war jetzt der Fokus bei der deutschen Mannschaft einfach die letzten Tage?
Ja, den Fokus hochhalten, das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Dieses Turnier streckt sich so ein bisschen, da hast du recht. Man hat längere Pausen, als man das gerade von der Weltmeisterschaft gewohnt ist. Es gab manche Nationalmannschaften, die jetzt noch Testspiele veranstaltet haben, also die in dieser freien Woche jetzt noch, um halt die Fitness hochzuhalten, Testspiele anberaumt haben. Hat die deutsche Mannschaft, glaube ich, nicht, aber du musst schon da dranbleiben, auch die ganze Abteilung, ganzen Medizinabteilung. Das Positive ist, du kannst vielleicht auch nochmal so ein, zwei Akzente im Training setzen. Also du kannst nochmal eine Trainingseinheit reinschieben, die intensiver ist, die nicht nur sich um Regeneration dreht. Das ist ein Vorteil. Aber es ist schon was anderes, als man das gewohnt ist von großen Turnieren.
Wir hatten es vor der Gruppenphase gemeint, es ist teils schwer, manche Teams einzuschätzen. Jetzt haben wir die drei Gruppenspiele hinter uns und Deutschland hat keins davon verloren. Müssen wir Deutschland also mit diesen Leistungen, mit auch dem Vergleich zu anderen Nationen, als Favoriten für den Turniersieg festhalten?
Ja, Favorit ist immer relativ. Es gibt jetzt keine Mannschaft, die so krass überzeugt hat, dass man sagen muss, die ist jetzt der Mega-Favorit, vielleicht am ehesten doch Spanien. Deren Leistung wurde aber wiederum relativiert durch das Ausscheiden Italiens gegen die Schweiz, weil natürlich auch die Schweiz jetzt plötzlich als sehr gut dasteht. Und dann kann man wieder sagen, Deutschlands Leistung gegen die Schweiz ist ja doch noch höher zu gewichten, wenn du guckst, wie die Spanien weggefiedelt haben. Also diese geistigen Verrenkungsspiele kannst du machen. Aber im Endeffekt ist das so ein K.O.-System, das Wunderschöne daran ist ja, dass ein Spiel entscheiden kann. Und dann derjenige, der aus der Gruppenphase als Favorit herausgeht, kommt plötzlich, weil er in einem Spiel Matchpech hat, wieder raus. Also da kann man jetzt schwer Favoriten küren.
Ich würde mal sagen, Gegner Dänemark remisierte sich etwas ins Achtelfinale. Da reichten ein 1-1 gegen Slowenien, 1-1 gegen England und eine Nullnummer gegen Serbien für den zweiten Tabellenplatz. Was haben wir denn von Dänemark bisher gesehen? Wie sind diese Leistungen einzuschätzen aus der Gruppenphase?
Ja, die dänische Gruppe mit Slowenien, England und Serbien, das war die Gruppe, die am wenigsten Spaß verbreitet hat, egal wie man jetzt die Leistung so betrachtet. Aber da ging es ja um Unentschieden und alle Teams in dieser Gruppe haben sehr defensiv gespielt, auch die Dänen. Also die Dänen haben kein Hurra nach vorne Fußball gespielt, wie wir das von der Schweiz oder Österreich gesehen haben, sondern da ging es wirklich mit einer Fünferkette, vier Mann davor, noch ein Stürmer, sehr stark um die defensive Stabilität. Und bei den Dänen war jetzt die spannende Frage, können sie nochmal körperlich so eine Bombe zünden gegen Deutschland? Also, dass sie da wirklich sehr viel besser den Gegner auch angreifen und stören. Aber können sie auch spielerisch noch ein bisschen zulegen? Weil auch das war noch so ein bisschen gehakt. Eriksen hat oft im luftleeren Raum gesteckt. Sie haben ja auch nur zwei Tore drei Tore in der Vorrunde geschossen. Also, da ging nicht viel. Und deswegen war da auch die Leistung der Dänen noch nicht auf dem Maximum.
Könnte man denn sagen, dass vielleicht die gegnerischen Mannschaften nicht so ganz gepasst haben, weil sie schon auch mitspielen können, mitspielen wollen und zumindest mal auf 2,5 Teams trafen, die sich dann auch auf die Defensive fokussiert haben? Also ist Dänemark schon auch wirklich eine Mannschaft, die das Spiel mitgestalten will?
Also ja, das stimmt schon. Dänemark ist keine Mannschaft, die immer das Spiel mitgestalten muss, aber sie haben eigentlich auch das Spielerpersonal, um das zu tun, um das zu können. Also sie könnten ja eigentlich mit einem Eriksen, der sich fallen lässt, mit eben einem starken zentralen Mittelfeld da agieren, aber ohne jetzt auf das Spiel vorzugreifen gegen Deutschland. Gerade diese Mittelfeldzone war ein großes Problem der Dänen in der Vorrunde. Also da haben sie häufig, haben die Sechser sich fallen lassen zu einer ohnehin schon mit einer personell hoch aufgestellten Dreierkette. Und das Zentrum blieb dann komplett verwaist. Da musste man dann sehr schnell über die Flügel ausweichen. Und da haben die Spieler nicht die allerhöchste Form. Mele kommt ja auch nicht aus der besten Saison in Wolfsburg. Also da gibt es schon diverse Punkte, die man kritisieren kann. Aber andererseits haben sie ja die Gruppenphase überstanden, sind ohne Niederlage Niederlage geblieben und haben gerade gegen England defensiv auch ein gutes Spiel gemacht. Aber der mutigste Fußball war das nicht.
Schauen wir mal aufs Personal. Wir hatten gemeint, so konnten sich ein bisschen regenerieren in den letzten Tagen. Deutschland wechselt dreimal in der Startelf. Der erste, der war schon quasi fix. Jonathan Tah würde das Spiel mit einer Gelbsperre verpassen. Dafür startet Nico Schlotterbeck. Auch David Raum hat einen guten Eindruck gemacht bei seiner Einwechslung gegen die Schweiz. Er startet also für Maximilian Mittelstädt. Vielleicht erstmal bei diesen defensiven Änderungen angesetzt. Für dich absolut nachvollziehbar für dieses Spiel?
Ja, absolut nachvollziehbar. Der Wechsel von Tah war ja alternativlos und da ist Schlotterbeck die erste Wahl, wenn Tah nicht spielen kann. Das verstehe ich auch. Er kann die Rolle im Zentrum spielen. Er hat gute Fähigkeiten im Passspiel. Das ist, glaube ich, ein wirklich normaler Wechsel, auch ein bisschen mehr internationale Erfahrung als ein Anton. Raum hat ein gutes Spiel gemacht gegen die Schweiz, wurde da auch dann, glaube ich, für seine Leistung belohnt. Und ich glaube dann auch der Versuch, ein bisschen mehr Breite reinzubringen in das Spiel, weil Mittelstädt ja doch dann ab und zu ins Zentrum einrückt und jetzt nicht der klassische Flügelläufer ist, wenn du ihn richtig einbinden willst, da dann mit Raum die Breite zu suchen, das war auch ein Wechsel, der mir eingeleuchtet ist.
Vorne gibt es eine Änderung, da rückt Leroy Sané in die Mannschaft für Florian Wirtz. Wobei Florian Wirtz, haben wir ja schon immer mal gesagt, der wirkt nicht ganz fit, nicht ganz frisch aktuell. Mit Sané vielleicht genau diese Spritzigkeit, die du reinbringen möchtest und auch das Tempo, was du dir da erhoffst vielleicht?
Ja, Nagelsmann hat das ja auch im Interview vor dem Spiel ganz deutlich begründet. Er hat gesagt, halt diese Spritzigkeit, die du gerade angesprochen hast, aber auch, was er kann natürlich mitbringt, ist so Fähigkeiten im 1 gegen 1 und viel Tempo. Also nochmal, er sollte viele Tiefenläufe auch einstreuen. Das war Nagelsmann sehr, sehr wichtig. Das hat ihm gegen die Schweiz ja auch gefehlt. Und das hat auch Florian Wirtz zuletzt nicht gebracht, weil da eben bei ihm, du hast ja auch gerade erwähnt, die Spritzigkeit so etwas fehlt. Und mit Raum und Sané auf den Seiten hat man natürlich auch so ein bisschen mehr Breite im Spiel. Ich glaube, das war auch eine Idee, um die Fünferkette der Dänen nach hinten zu drücken, um vielleicht auch die Außenstürmer der Dänen zur defensiven Mitarbeit zu zwingen. Das war ganz klar eine taktische Vorgabe von Nagelsmann, aber ich finde schon, dass Sané auch sich diesen Startelf-Einsatz ein Stück weit verdient hat. Und da waren noch ganz deutliche Gedanken, klare Gedanken von Nagelsmann hinter.
Bei den Dänen fehlt Hjulmand, also der Mittelfeldspieler, gesperrt. Dafür gibt es die Mittelfeldpower von Thomas Delaney. Ansonsten ist es Sko Olsen, der da für Wind in der Startelf vorne drin steht. Das ist auch ganz viel Qualität natürlich in der Mannschaft. Wir haben auch einiges an ehemaliger Bundesliga-Power oder auch aktueller. Was hat denn dieses Team auch taktisch zu bieten? Was macht diese Mannschaft so besonders?
Ja, du hast ja schon so ein bisschen gesagt, sie haben viel Manpower, sie haben auch viel Dynamik, sie haben eben auch vorne mit Højlund einen Stürmer, der in allen Spielphasen entscheidend und wichtig sein kann, auch da enorm viel mitbringt. Sie haben in der Abwehrkette sehr großgewachsene Spieler, also da sind sie sehr, sehr gut aufgestellt, auch gegen Flanken und auch selber bei Standards sind sie dadurch sehr gut aufgestellt, wenn du hinten Andersen, Christensen, Westergaard, das ist schon eine Bank, was die Körperlichkeit angeht, auch daher vielleicht der Gedanke, den Füllkrug nicht von Anfang an zu bringen. Und dann sind sie ein Team, das sich dann eher über die defensive Stabilität definiert als über offensive Wuchtigkeit. Also da haben sie auch gegen Deutschland sehr früh sich ins 5-4-1 zurückgezogen und geschaut, dass sie die Räume geschlossen bekommen.
Mit gegnerischen Fünferketten kennt sich die deutsche Elf ja jetzt auch mittlerweile aus. Die bietet Dänemark eben auch auf, bringt sie auf den Platz. Was ist da auch nochmal der Unterschied vielleicht zu denen von Ungarn und von der Schweiz in der groben Orientierung?
Ja, also am ehesten kann man das, glaube ich, noch mit der von den Ungarn vergleichen, weil die Dänen sind sehr positionstreu, die spielen sehr positionstreu. Da wird relativ wenig aus der Fünferkette rausgerückt, um das Mittelfeld aufzufüllen, weswegen das Mittelfeld wiederum relativ tief steht, damit da keine zu großen Räume zwischen Abwehr und Mittelfeld entstehen. Sie haben es auch nicht gemacht wie die Schweiz, dass sie mit den Außenverteidigern permanent weit nach vorne geschoben haben, dass sie auch das Mann-gegen-Mann-Duell gesucht haben. Also da war dann ehesten noch der Ungarn-Vergleich, aber dann halt noch mit individuell stärkeren Spielern und ein bisschen besser taktischerer Eingebung. Und also so ein Stück weit waren sie da sehr positionstreu.
Gehen wir mal ins Spiel rein. Wir haben gleich mal auch bei Deutschland die Umstellung durch den Bankplatz von Wirtz, dass Musiala über die linke Seite ran darf. Das mag er so ein bisschen lieber. Sané kommt dann über den rechten Flügel. Das Positionsspiel der Deutschen natürlich auch ein ganz wichtiges Instrument für das Angriffsspiel. Und man hat gleich gemerkt, die kommen mit Power, die wollen einfach. Also wie war dein erster Eindruck da in der Offensive?
Also der erste Eindruck war, dass die deutsche Mannschaft wirklich richtig gut ins Spiel startet und dass sie auch wirklich diese Worte von Nagelsmann beherzt haben, dass sie die Tiefe gesucht haben, eben nicht so viel durch das Mittelfeldzentrum gespielt haben, dass dann Gündogan eher dafür da war, die Gegner zu binden. Aber die Pässe gingen entweder raus auf die Flügel, wo dann Raum und Kimmich ein bisschen angetrieben haben, oder direkt hinter die Abwehr. Da gab es ja auch dann eine sehr frühe Chance, wo Rüdiger den Ball diagonal hinter die Abwehr hebt und Havertz da eine Direktabnahme wirklich technisch sehr hochwertig probiert. Aber ich glaube, diese Chance steht auch so ein bisschen stereotypisch für das, was Deutschland da eben versucht hat. Nämlich Sané startet ständig hinter die Abwehr, Havertz guckt ständig, wie komme ich in die Tiefe. Gar nicht groß versuchen, durch das dänische Mittelfeld sich durchzukombinieren, sondern erstmal zack, langer Ball und rein.
Ja. Du meinst es schon, die langen Bälle kommen hinter die Kette. Es ist aber auch ein hoher Ball, nämlich nach einem Standard, der zur vermeintlichen Führung führt. Schlotterbeck köpft da ein, nachdem Kimmich allerdings seinen Gegenspieler weggeblockt hatte. Michael Oliver pfeift das dann recht früh auch ab. Das ist so eine Situation, vielleicht erstmal zu dieser Blockgeschichte. Die sehen wir in den letzten Jahren häufiger. Aber die Schiedsrichter achten, glaube ich, auch darauf, dass da alles sauber vonstatten geht.
Ja, ich weiß auch, dass die Schiedsrichter in dieser Hinsicht mehr geschult werden, weil mittlerweile haben viele Mannschaften Standardtrainer und diese Standardtrainer nehmen diese Blocks sehr bewusst in ihre Taktik auf. Also das ist von vielen Mannschaften auch gewollt. Auch dieser Block von Kimmich, da muss man deutlich sagen, der war genauso geplant, um halt eben den Schlotterbeck in dem Zentrum da frei zu blocken. Ja. Es ist natürlich eine harte Entscheidung gewesen, würde ich behaupten. Ich glaube auch nicht jeder Schiedsrichter pfeift das. Aber wenn der Schiedsrichter es pfeift, ist es kein Fall für den VAR. Und ich finde, da muss man dann aber auch dem Schiedsrichter in dem Sinne Lob zollen. Es hat zu der allgemeinen Linie gepasst. Also als die Entscheidung selbst noch kam, dachte ich noch, Mensch, das ist aber kleinlich. Aber er hat das ganze Spiel über kleinlich gepfiffen. Also zur gesamten Linie hat es gepasst. Dann fand ich es auch in Ordnung. Und Kimmich stellt ja den Block. Aber andererseits würde dann wahrscheinlich, wenn man das jedes Mal konsequent abpfeifen würde, jede zweite Ecke abgepfiffen werden.
Deutschland startet aber weiter furios. Also das ist wirklich ein Powerplay zu Beginn. Kimmich versucht es dann auch aus der Distanz. Kommt zum nächsten Eckball. Auch der ist brandgefährlich. Und Nagelsmann hatte das nach dem Spiel auch gemeint. Dieser Start, das haben wir von Deutschland vielleicht in dieser Phase noch, in dieser Form noch gar nicht gesehen, dass sie wirklich so druckvoll agieren können und zu diesen Gelegenheiten kommen. Also da haben sie Dänemark wirklich eingeschnürt.
Ja, Nagelsmann hat nach dem Spiel auch gesagt, das war die besten 20 Minuten der deutschen Mannschaft bei dieser Europameisterschaft. Der würde ich mitgehen, weil sie eben einerseits die Tiefe gesucht haben, sie waren aber auch sehr griffig im Gegenpressing. Also da haben sie eine sehr gute Balance gefunden und auch eine sehr gute Aufstellung, damit sie da immer im Gegenpressing sehr, sehr gut nachsetzen können. Diese Tiefe hat ja zuletzt manchmal gefehlt eben. Wir haben dann mal gesagt, okay, viel Ballbesitz, aber da springt nichts bei raus. Das war jetzt in dieser Anfangsviertelstunde nicht der Fall. Also das würde ich auch behaupten, das war eine sehr, sehr gute Anfangsviertelstunde.
Wir haben mal einen langen Ball auf Havertz. Das sind viele tiefe Läufe, der immer wieder versucht, der Kette zu enteilen. Auch die Standards sind weiter gefährlich. Für Deutschland ist es jetzt vielleicht eine Quatschfrage, aber der Plan sicherlich auch früh in Führung zu gehen, gerade gegen ein Team, was lange defensiv gut stehen kann.
Ja, natürlich, klar. Also da hast du auch gemerkt von dem, was sie da investiert haben in dieser Anfangsviertelstunde. Es war auch völlig klar, dass du das nicht komplett über 90 Minuten so spielen kannst, erst recht nicht in der schwülen Donnerhitze von Dortmund. Aber der Plan war ganz klar, hier nicht zu taktieren, sondern möglichst mit einem 1-0 im Rücken dann auch die Dänen zu zwingen, ein anderes Spiel aufzuziehen. Weil das ist natürlich auch klar, je länger das Spiel geht, umso mehr wird es dann eine Abnutzungsschlacht. Und ich glaube, diese Abnutzungsschlacht wollte man vermeiden, weil diese Abnutzungsschlacht ist auch nicht 100% das, was der deutschen Mannschaft liegt. Die braucht so dynamische Situationen, die brauchen schon das Gefühl, dass sie auch eine Dominanz hergestellt haben. Also dementsprechend auch vollkommen richtig, da all out und all in zu gehen, direkt am Anfang des Spiels.
Was war denn mit den Dänen los? Die hat man ja kaum wiedererkannt. Also die kamen kaum in die Zweikämpfe, hatten ganz wenig Kontrolle auf ihrer Seite. Kasper Schmeichel ist da schon ja fast verrückt geworden im Tor. Was seine Vorderleute da tun? Also was war mit Dänemark los in den ersten Minuten? Hat da jemand vergessen, den Wecker zu stellen vorm Spiel?
So heftig würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube schon, dass sie einerseits überrascht waren, wie offensiv dann die deutsche Mannschaft auftritt. Sie haben ja auch diese Hürde, ein Team, das halt wirklich im Gegenpressing und auch im Pressing mit sehr vielen Mann agiert. Das hatten sie noch gar nicht gehabt in diesem Turnier. Also sie hatten noch gar nicht es machen müssen, gegen ein hohes Pressing zu bestehen. Und da hat man schon gemerkt, dass dann ihre komplette Aufstellung nicht darauf ausgelegt ist. Wenn du halt eben in diesem tiefen 5-4-1 stehst, wenn auch deine Sechser eher eine vertikale Aufteilung haben, also dass einer sehr weit nach vorne geht mit Delaney, dass der andere mit Højbjerg sich sehr weit zurückfallen lässt, dann kommst du sehr, sehr schlecht raus. Dann bleibt ja meist nur der lange Ball. Und dadurch, dass jetzt auch Wind in dieser Aufstellung gefehlt hat, also als Abnehmer auf halb rechts für diesen langen Bälle, haben die zunächst zu nichts geführt. Also die Ideen waren da deutlich überfordert mit der deutschen Spielweise. Aber wie gesagt, sie haben ja sowas auch noch gar nicht in diesem Turnier bespielen müssen.
Nach 20 Minuten finden dann auch die Gäste mal ihr Ticket für dieses Spiel und kommen besser rein. Mähle dann mal mit einem Abschluss, was auch zeigt, die Dänen kommen auch in den gegnerischen Strafraum. Also sie haben natürlich offensiv auch ihre Mittel, zu denen sie aber erstmal finden mussten.
Ja, also die Dänen hatten sich am Anfang sehr schwer getan mit dem deutschen Pressing. Das deutsche Pressing war aber durchaus riskant, weil nämlich vorne wir wirklich häufig mit 4 Mann auf einer Linie gepresst haben, da hohen Druck ausüben wollten. Und das Mittelfeld hat dann dahinter sehr mannorientiert agiert, mit Groß und Andrich. Aber dieser Raum zwischen Mittelfeld und Angriff, der war nicht immer besetzt und der war auch nicht immer gleichmäßig besetzt. Und da habe ich mir schon am Anfang so gedacht, okay, wenn die Dänen jetzt mal das irgendwann mal sehen würden und da vielleicht reinkommen würden, dann könnten sie da auch das Pressing der Deutschen besser auflösen. Und das haben sie dann wirklich geschafft nach 15, 20 Minuten. Einerseits, weil die Deutschen dann an Wucht verloren haben im Pressing, aber auch, weil dann ein Højlund zum Beispiel sehr stark gefallen ist. Das hat dann dafür geführt, dass sie vorne überhaupt keine Durchschlagskraft entwickelt haben, weil Højlund, der ist immer überall rumgeturnt, nur nicht im Strafraum, wo er eigentlich hingehört. Aber das hat auch dafür gesorgt, dass sie eben von hinten heraus besser rausgekommen sind und dann dieser Dauerdruck, den wir hatten, dass der plötzlich aufgelöst war und dann gab es auch mal plötzlich so eine Flügelkombination, eine schöne, wo dann am Ende Mähle im Strafraum zum Abschluss kommt. Also die Dänen haben sich da so ein bisschen freigeschwommen.
Wie reagiert Deutschland in dieser Phase defensiv? Worauf kommt es dann an in der Hintermannschaft?
Ja, in der Hintermannschaft kommt es dann auf Konzentration an, auch darauf, gerade wenn du diese Taktik so spielst, dass du ein relativ offenes Mittelfeld hast, da auch relativ viel Mann gegen Mann spielst, muss die letzte Linie immer aufpassen, auch gerade bei hohen Bällen, das war ja auch so ein Versuch, der Dänen immer mal wieder so zu kitzeln mit langen, hohen Bällen, aber das haben Schlotterbeck und Rüdiger haben das sehr, sehr souverän gemacht in dieser ersten Halbzeit.
Musiala und Sané probieren es dann auf deutscher Seite auch mal immer wieder mit Dribblings. Das hatte die ersten Gruppenspiele ganz gut funktioniert. Gegen die Schweiz wurde das dann schon deutlich unerfolgreicher. Auch hier in diesem Spiel gestern, es sind nicht die Mittel der Wahl, die zu den Torchancen unbedingt führen. Wenn Musiala dann mal wieder rund um den Strafraum ins Dribbling gehen will, auch Sané noch nicht ganz mit der Durchschlagskraft.
Ja, aber ich glaube auch, da muss man ja auch mildernde Umstände ins Feld führen. Also ich gucke gerade in die Statistik hier, 11 Dribblings hat Musiala versucht, 2 sind gelungen. Bei Sané war es ein bisschen besser, 6 versucht, 3 sind gelungen. Aber 4 versucht, 1 gelungen. Das war einfach auf dem Rasen auch nicht so gut möglich. Also du hast dann auch gemerkt, dass dieser Break, von dem wir jetzt sprechen, auch ein bisschen mit dem Wetter zu tun hat. Als dann nämlich der Regen so richtig eingesetzt hat, also Anfang hat es, glaube ich, noch nicht ganz so doll geregnet, aber dann irgendwann hat es ja richtig angefangen, da hat dann auch eben das deutsche Spiel an Wucht verloren, weil halt eben diese Passschärfe plötzlich nicht mehr da war, weil die 1-gegen-1-Situation nicht mehr ausgespielt werden konnten, dass dann der Regen so stark eingesetzt hat, das hat den Dänen sehr gut getan.
Ja, über 20 Minuten ruhte dann der Ball, der Donner und vor allem der Blitz über dem Dortmunder Stadion. Die waren ziemlich heftig, der Regen, ein paar Fans haben wir an der Seitenlinie gesehen. Also das war dem Rasen dann auch nicht unbedingt zuträglich und so eine Pause, wo erstmal alle durchschnaufen konnten. Ich glaube dann, wie du es schon meinst, gerade auch für die Dänen, ein kleiner Reset-Knopf, um wieder neu in dem Spiel anzukommen.
Ja, wobei ich das Gefühl hatte, diese Pause, die es dann gab, die 20, 25 Minuten lang war, die hat eher der deutschen Mannschaft gut getan. Also die konnte sich nochmal sammeln dann in der Kabine, die konnten dann nochmal gucken, dass sie ein bisschen wieder mehr Ballbesitz bekommen, auch danach in der Phase, wo das Spiel weiterging. Nach vorne gab es dann keine Chancen mehr, aber ich hatte zumindest das Gefühl, dass da nicht mehr so eine riesige, dass diese Probleme so ein bisschen gelöst waren zuvor, gegen die Dänen noch an den Ball zu gelangen. Gleichzeitig hast du es ja auch schon erwähnt, auf dem Rasen waren dann bestimmte Formen des Fußballs nicht mehr so möglich. Also es ist einerseits super, wie gut dieser Rasen das überstanden hat. Also sehr viele auch Bundesliga-Stadien wären unbespielbar gewesen nach diesem richtig heftigen Regenfall. Andererseits halt trotzdem, Dribblings, Ball bleibt liegen, du rutscht weg, wenn du halt eine Körperdrehung machen willst. Pässe sind dann eben nicht so scharf, wie du sie eigentlich gespielt haben möchtest. Das hat dann schon der deutschen Mannschaft mehr zugesetzt als der dänischen.
Manche Fans oder auch Fußballexperten wünschen sich gerne Timeouts für die Trainer, die sie nehmen können während des Spiels. Jetzt ist es quasi eine vorgezogene Halbzeitpause. Ist es also auch eine gute Gelegenheit mal für Nagelsmann, wirklich während des Spiels, während der Halbzeit so auf seine Mannschaft einwirken zu können? Frage, die dann anschließt, hast du da schon Veränderungen gesehen? Oder eben spielt es kaum eine Rolle und du willst auch erstmal die Halbzeit eigentlich so weiterführen, wie du sie begonnen hast?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass du dann den Analysten, der oben eigentlich im Publikum sitzt und Nagelsmann und Wagner aufs Ohr spricht, dass du den mal runterrufst, dass du dir vielleicht auch nochmal ein, zwei Szenen mit ihm zusammen anguckst, dass du vielleicht auch nochmal ein, zwei Szenen dann den Spielern zeigst. Das kann ich mir schon vorstellen. Gleichzeitig musst du noch stärker als in der Halbzeitpause darauf achten, dass die Spieler warm bleiben, dass sie eben nicht einen riesigen Spannungsabfall erleben. Also es ist, glaube ich, schon eine komplexe Situation. Ich hatte dann auch das Gefühl, dass Kimmich noch einen Ticken offensiver gespielt hat, also wieder ein bisschen weiter vorgeschoben ist, dass sie wieder stärker versucht haben, die Ideen auf den Flügeln zu pinnen, dass halt die Außenverteidiger nochmal den Blick nach hinten richten müssen. Das war, glaube ich, so eine kleine Veränderung. Die große Veränderung kam dann erst aber in der Halbzeitpause.
Kurz noch zu den letzten Minuten da in Halbzeit 1. Ja, wie gesagt, wir haben schon gemeint, die Teams haben das gar nicht so schlecht verkraftet. Es geht weiter munter hin und her. Und Dänemark versucht es bei Gegenstößen, wie ich finde, dann, wenn sie mal den Ball gewinnen, durchs Zentrum vor allem. Da hast du dann meist Eriksen, Højlund auch vorne, die da diesen Ball fordern. Gelingt nicht immer, aber das ist auch schon eine Gefahr. Und die deutschen Verteidiger müssen da sehr weit nach vorne eben verteidigen, um gerade schon mal diese Option von Anfang an wegzunehmen.
Ja, auf jeden Fall. Die deutschen Verteidiger mussten dann auch häufig rausrücken aus der Abwehrkette, weil dann eben die Dänen diesen Raum, für den ich ja gerade gesagt habe, dass sie ihn häufig unbesetzt ließen zwischen Mittelfeld und Angriff, den haben sie dann besser besetzt, eben durch einen zurückfallenden Højlund, aber auch einen Eriksen, der irgendwann ins Spiel fand, auch einen Delaney, der sehr gut vorgestoßen ist. Mhm. Also da sind sie besser reingekommen. Und gleichzeitig mussten sie immer aufpassen, dass sie eben auf dem Flügel nicht ausgekontert werden, dass da eben dann Mele und Bahr nicht so weit vorrücken. Das hat dann eben besser nach der Pause geklappt. Also da haben sie dann Mele und Bahr wieder besser nach hinten gedrückt. Aber dieser Raum vor der Abwehr, der war schon so ein bisschen latent offen und da hatte man dann ein, zwei Mal Sorgen. Aber die Deutschen haben das ja wirklich mit individueller Klasse dann wettgemacht, weil die Zweikampfhärte und auch die Art, wie die Zweikämpfe geführt wurden, das war wirklich super, muss man sagen, an diesem Abend. Da waren Schlotterbeck und Rüdiger richtig stark drauf.
Eine Mega-Chance gab es aber für Dänemark, vielleicht auch die größte in dieser Partie dann, nachdem Delaney da durchstartet, nochmal rübergibt auf Højlund und da kann Neuer gerade noch so retten. Rüdiger kommt vorher ein bisschen zu spät. Also so kann es natürlich gehen für die Dänen und darf man sich auch nicht komplett beschweren, wenn Dänemark diese Chance nutzt, was sie ja tun können, effizient sind und dann mit einer Führung in die Pause gehen.
Ja, das stimmt. Wäre natürlich dann viel gewesen, weil das war ihre zweite Chance im gesamten Spiel und es ist auch ihre zweite Chance im gesamten Spiel geblieben. Es wäre, glaube ich, auch abseits gewesen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Also zumindest hätte der VAR nochmal drauf geschaut. Aber das ist natürlich dann genau das, was dir nicht passieren darf, eben dieses Loch im Zentrum, dass der Gegner dann gut anspielt und dann das gut durchspielt auch. Das war so ein bisschen die Gefahr.
Ja, wir gehen in die Halbzeit mit der Erkenntnis, dass es irgendwie ein komisches Spiel ist. Also eine Partie, in der beide Teams mal in ihren Fluss kommen, zu ihren Stärken. Wir haben die Sturzbäche dann aber auch vom Dach. Was fängst du dann mit so einer Halbzeit an auf Seiten von Nagelsmann, wenn du dir überlegst, wir kommen auch in so einem wilden Spiel ganz gut klar, müssen aber natürlich hinten aufpassen?
Ja, wir beide kommen ja eher so vom taktischen Bereich. Du hast ja auch sehr viel Expertise. Wir müssen ja aber da jetzt konstatieren, dass dieses Spiel jetzt nicht das taktischste Spiel war, was wir je gesehen haben, sondern dass hier deutlich halt diese Regen, diese Art, wie der Rasen aufgeweicht wurde, dass diese Pause auch nochmal, dass das alles große Faktoren waren. Das war ein Spiel, wo die Akteure sehr viele Widerstände überwinden mussten. Also es war wirklich ein Spiel, das eher, wo man sich dann auch geistig reinkämpfen muss, wo du dann eben auch im Kopf nicht mehr darum geht, okay, habe ich jetzt 100% die richtige Position umgesetzt, sondern eher, okay, wie mache ich jetzt diesen Lauf, ohne dass ich hinfalle? Wie komme ich in den Zweikampf rein? Solche Dinge sind dann plötzlich auch wichtig für die Spieler. Und das hast du auch gemerkt, dass das jetzt hier teilweise ein Kuddelmuddel war, aus taktischer Sicht. Aber es ging halt eben stark darum, diesen Widerstand, der durch alles, was außenrum passiert ist, aufgebaut wurde, zu überwinden.
glaube, es ging auch dann immer darum, das Beste jetzt mal aus einer Situation zu machen, die sich ergibt. Und genau das Gleiche haben wir dann auch in der zweiten Halbzeit gleich zu Beginn, wo es erstmal ohne personelle Umstellung weitergeht und dann Dänemark zur vermeintlichen Führung kommt, nach einer Situation, die zum Spiel passt vielleicht. Ein Standard auch, der Ball wird verlängert, flippert da im Strafraum hin und her und am Ende drückt dann Andersen den Ball über die Linie. Diese Situation, wir kommen ja gleich dazu, warum sie dann aufgelöst wurde, aber auch so sprichwörtlich dazu, dass wir gesagt haben, hey, bei Deutschland muss man hinten auch immer aufpassen und das sah auch nicht alles so kontrolliert aus da.
Ja, und ich finde auch, Standards sind immer noch ein Problem der deutschen Mannschaft. Auch wenn sie jetzt in diesem Spiel offensiv die Standards deutlich besser ausgeführt haben, aber sie sind defensiv nicht auf der Höhe. Und gerade wenn halt der Standard so halb geklärt ist, dann verfallen sie zu häufig in der Inaktivität. Also das ist, glaube ich, auch eine hohe Kunst, eben in der Situation zu bleiben und dann auch im Anschluss zu wissen, okay, jetzt können wir unsere Manndeckung nicht mehr halten oder jetzt können wir unsere Raum-Manndeckung-Mischung nicht mehr halten. Wie gehen wir jetzt eigentlich vor? Und da ist es mir dann häufig in diesen Momenten nach dem ersten Ball zu inaktiv. Und das war auch hier wieder der Fall. Also war ja Standard, der geht irgendwie dann Flipper. Und dann kann halt Dänemark da den Ball reinsetzen. Und da gilt dann eigentlich aber das Nagelsmann-Wort, das eigene Tor muss man mit seinem Leben verteidigen. Und das war in dieser Situation auch nicht der Fall. Also da hat Dänemark dann doch relativ viel auch Platz im Strafraum gehabt. Und dann hatten wir auch ein bisschen Glück, dass dann eben die Technik so weit ausgereift ist, wie sie heutzutage ausgereift ist.
Ja, Oliver hebt dann schon den Arm. Es ist abseits und wir sehen dann nachher in einem Bild, wie knapp das war. Also es ist wirklich nur eine Fußspitze. Jetzt also beide Teams mit ordentlich Dusel, also vielleicht auch ausgleichende Gerechtigkeit nach dem Schlotterbeck-Treffer ganz zu Beginn. Und dann dauert es gar nicht lange, bis wir auf der anderen Seite den Elfmeter haben, weil Deutschland gleich wieder auch mutig startet, Raum flankt und ja, die Flanke touchiert den ausgestreckten Arm, die Hand von Andersen. Dazu noch vielleicht einen größeren Pechvogel fand man im Kreis Dortmund gestern wohl nirgends. Es ist dann der Elfmeter und der Worst Case für Dänemark nach der Pause.
Ja, absoluter Worst Case. Direkt zwei VAR-Entscheidungen, von denen du auch ganz deutlich sagen musst, ohne VAR gibt es diese Entscheidung nicht. Also sie sind beide faktisch korrekt, das muss man auch anerkennen. Also ich finde, das Abseits, ist eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Und das Handspiel, er hat den Arm da draußen, er touchiert den Ball. Ich weiß nicht, wie weit er damit wirklich den Ball in der Fluglaufbahn verändert. Aber es ist halt ein Handspiel nach den aktuell geltenden Regeln. Aber es ist natürlich maximal bitter, weil man auch ganz ehrlich sein muss, in der Zeit vor VAR hätte diese beiden Szenen niemand gejuckt. Da hätten wir bei der Abseitsszene gesagt, naja, das ist too close to call. Und wir hätten bei dem Handspiel gesagt, okay, der Arm geht halt raus, was soll er machen mit seinem Arm? Aber so ist nun mal die Regel. Und Andersen ist da dann der Pechvogel. Muss auch ehrlich dann auch sagen, das Matchglück, was uns gegen die Schweiz gefehlt hat, wo wir halt eben in den wichtigen Situationen eben nicht dieses Glück hatten, hatten wir diesmal auf unserer Seite. Weil ich glaube, das war schon sehr, sehr wichtig, dass dann dieser Führungstreffer gefallen ist, kurz nach der Pause, weil dann hat sich auch ein anderes Spiel ergeben.
Havertz versenkt dann den Elfmeter und hat sich wohl als Schütze Nummer 1 etabliert, nachdem ja auch Gündogan in den Länderspielen schon mal da angetreten ist, jetzt aber zum zweiten Mal dort erfolgreich. Und zieh du mal gerne ein kleines Zwischenfazit für uns. Es ist jetzt das 1-0 für Deutschland. Die Teams sind, ich würde nicht sagen aufgewühlt, ne, aber es ist schon nochmal energetisch und wissen auch gar nicht vielleicht, woran sie jetzt sind, noch eine halbe Stunde zu spielen. Wie orientiert sich das Spiel dann ab jetzt?
Ab jetzt orientiert es sich deutlich besser für die deutsche Mannschaft, weil natürlich der Worst Case gewesen wäre, dass wir in diesem Spiel in Rückstand geraten, dass man dann einen deutlich defensiveren Block, der den bespielen muss, auch mit all den Widerständen, die der Rasen hergegeben hat. Und dieses Tor hat dann ein paar Räume freigeschaltet. Gleichzeitig hat die deutsche Mannschaft auch nach der Pause sich so ein bisschen neu sortiert gehabt. Andrich ist jetzt wie gegen die Schweiz häufig in die Abwehrkette reingefallen, hat von da aus versucht, so ein bisschen die defensive Stabilität zu erhöhen. Das hat auch ganz gut geklappt und dann hatte man das Glück, dass eben durch dieses Tor in Kombination mit einem etwas offensiveren Dänemark, in Kombination mit der eigenen Fünferkette, man dann deutlich, deutlich stärker aus der Defensive agieren konnte und auch deutlich, deutlich stärker auf Konter spielen konnte.
Ja, der taktische Blick da, Musiala gelingt vorne wenig, Gündogan und Sané sind dann auch unauffällig in der zweiten Halbzeit, aber es ist jetzt auch nicht mehr das Positionsspiel, über das Deutschland kommt. Es sind jetzt auch viele Schnellangriffe und Konter. Also hier die Spieler, gerade die dann mit dem Ball viel anfangen wollen, sind in dieser Phase nicht mehr ganz so gefragt.
Nee, das gar nicht mehr. Der Deutschland hat ja dann auch häufig im 5-3-2 verteidigt und dann auch sehr schnell versucht, die beiden Angreifer zu finden. Das war erst noch Gündogan, dann kam aber auch ja relativ schnell Füllkrug mit vorne für den Sturm rein, der interessanterweise aber gar kein Faktor war. Weil jetzt ging es halt wirklich darum, im Konter einen Havertz direkt hinter die Abwehr zu schicken, auch einen Sané, der da viele Sprints angeboten hat. Da war deutlich anderer Faktor jetzt gefragt. Und das hat sich dann auch in den Ballbesitzwerten wieder gespiegelt. Also bis zum 1-0 hatte Deutschland 60% Ballbesitz und in der restlichen Phase des Spiels waren es plötzlich 45%. Also das war schon ein anderes Spiel und Deutschland wollte dann eben dieses 1-0 eher über Konter erhöhen, als dann eben über ein Ballbesitzspiel den Gegner langsam mürbe zu spielen. Und ich glaube, das war angesichts des Rasens und angesichts des Art des Spiels auch die richtige Entscheidung.
Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, wir hatten unsere Aufnahme am Sonntagmorgen begonnen, aber mit ein paar Internetproblemchen zu kämpfen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon gemerkt. Dafür machen wir jetzt am Montagmorgen weiter und haben noch die Erkenntnisse vom gestrigen Abend von diesen Spielen, die können wir nachher auch noch auffrühstücken. Jetzt machen wir weiter mit dem Spiel zwischen Deutschland und Dänemark und einer Havertz-Chance, die sich auch selbst einleitet mit einer klasse Bewegung nach einem guten Ball aus dem Mittelfeld, enteilt da allen. Also er ein sehr aktiver Spieler gewesen beim Deutschlandspiel, nach der Kritik, die man auch an ihn richten konnte in Teilen für diese Spielweise, hat er da die Antwort geliefert. Aber ja, lief auch nicht alles gut, wie er bei der Chance dann eben zeigt.
Ja, genau. Also er hat ein sehr gutes Spiel gemacht, fand ich, in der ersten und in der zweiten Halbzeit. Das, was man kritisieren kann, ist hauptsächlich, dass er die Chancen nicht gemacht hat. Also diese Szene ist natürlich eine tolle Ballmitannahme, die Szene, die du gerade beschreibst. Aber am Ende muss er den Ball entweder rüberschieben oder selbst reinschießen. Aber da kann man ja jetzt nochmal diese Debatte aufgreifen, Füllkrug gegen Havertz. Weil natürlich ist Füllkrug im Strafraum nochmal der gefährlichere Stürmer und natürlich hat er eine Kopfballstärke, er hat auch die Fähigkeit, einen Ball zu halten. Aber Havertz ist in vielen Facetten des Stürmerspiels sehr gut und er ist vor allen Dingen auch sehr schnell. Ich glaube, das ist wichtig für die Mannschaft, um Tiefe zu schaffen. Und das hat sowohl in dieser ersten Halbzeit sehr gut geklappt, als man gegen tiefe Dänen anspielen musste. Aber es hat auch in der zweiten Halbzeit dann sehr gut funktioniert. Als Füllkrug eingewechselt wurde, war der kaum zu sehen. Aber Havertz war eben bei den Kontern sehr, sehr präsent und sehr, sehr entscheidend auch mit seinem Tempo. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wie viel Tempo einfach dieser Havertz mitbringt, wie gut das dieser Mannschaft auch tut.
Eine nachfolgende Szene, ja quasi, die berichtigt mich schon bei dieser Frage. Ich stelle sie trotzdem mit Havertz natürlich ein Spieler, der mehr Tempo hat bei einer Kette, was wir ja schon gesagt haben von Dänemark, wo die Positionen sehr starr sind und sehr diszipliniert, die dann auch mal die Abseitsfalle gut spielen können. Da hast du natürlich mit Havertz einfach diesen Vorteil, wenn du einen Spieler mit einem starken Antritt hast, hätte man vielleicht die Theorie aufstellen können, Füllkrug hätte einfach bei diesen Spielen nochmal deutlich häufiger im Abseits gestanden?
Ja, wahrscheinlich. Beziehungsweise es hätte ja nichts gebracht, weil wir kamen ja auch gar nicht über die Flügel durch in der ersten Halbzeit. Und ich fand da die Begründung von Nagelsmann, er möchte auch nicht, dass Füllkrug sich da komplett raufreibt und dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr den Unterschied machen kann. Die fand ich auch logisch. Aber es war eher ein Havertz-Spiel auch, hatte man das Gefühl. Eben nicht nur sein Tempo, sondern auch die Fähigkeit, sich mal fallen zu lassen, mitzuspielen. Füllkrug war auch sehr wenig präsent nach seiner Einwechslung. Das muss man dann fairerweise zu ihm auch sagen, weil das natürlich auch dieses Spiel nicht hergegeben hat. Also das Spiel war jetzt kein Spiel, wo du einen Stürmer gebraucht hast dann, sondern wir haben dann ja nach der Führung deutlich auf Konter gespielt. Entsprechend hat Kai Havertz da, finde ich, auch in diesem Spiel Argumente gesammelt, wenn man sie denn sehen möchte, wenn man über, okay, er hat aber die Chancen nicht reingemacht, hinaussehen möchte.
Du sprichst es an, die ersten Wechsel kommen dann. Wir haben Can und Füllkrug, die Andrich und Ilkay Gündogan ersetzen. Du hast dann gerade die Umstellung im Mittelfeld. Jetzt wieder Füllkrug und Havertz zusammen nochmal ein paar Minuten mehr als gegen die Schweiz. Das Mittelfeld ist jetzt darauf ausgelegt, auf Ballsicherheit, aber eben auch auf mehr vielleicht Dynamik nach vorne gerichtet. Gerade mit einem Can, der auch gute, lange Bälle spielen kann und dann eher hinten noch ein bisschen besser absichert, als es vielleicht ein Gündogan in der Situation tut.
Ja, auf jeden Fall. Also Can ist ja aber auch jemand, der sich dann hat fallen lassen in die Abwehr. Also Andrich hat das vorher schon dann teilweise gemacht, aber danach hat man ja komplett mit Fünferkette gespielt. Das ist ja auch eine Facette, die Can beherrscht, dass er ja auch als dritter Innenverteidiger spielen kann. Dann haben wir einen 5-3-2 verteidigt und dann entstand was sehr Interessantes, denn es gab zum ersten Mal in diesem Turnier eine Phase, in der die deutsche Mannschaft klar weniger Ballbesitz hatte als der Gegner. Sie hatten schon nach dem 1-0 weniger Ballbesitz, aber dann nach den Wechseln hatten sie klar weniger Ballbesitz. Das war, glaube ich, unter 45% der deutsche Ballbesitzwert in den letzten 20, 25 Minuten. Und das war dann, glaube ich, auch gewollt, dass man dann eben sehr, sehr gewollt gesagt hat, okay, wir sind jetzt in Führung, wir bringen jetzt noch ein bisschen defensive Stabilität ein, wir stellen auf ein kompaktes 5-3-2 um, spielen aber gleichzeitig auf Konter, sorgen da gleichzeitig dafür, dass ein Sané da aus dem Mittelfeld durchstarten kann und auch, dass ein Havertz vorne durchstarten kann. Das war, glaube ich, der Plan dahinter.
Ja, und Dänemark muss jetzt natürlich offensiv aktiver werden, findet ein paar Lücken, aber das ist noch nicht das Gelbe vom Ei, wie man so schön sagt. Die Deutschen verteidigen das also in dieser Phase sehr gut. Kann man da zufrieden sein, dass diese Umstellung dann auch geklappt hat und du ja Dänemark in Schach hältst?
Ja, also einerseits, ja, kannst du zufrieden sein, finde ich, dass du eben diese Umstellung gemacht hast, dass du eben dann kein Problem bekommen hast defensiv, dass die Fünferkette es nochmal geschafft hat, dafür zu sorgen, auch die Zwischenlinienräume besser zu schließen. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass Dänemark nicht das kreativste Team war bei diesem Turnier. Und das haben sie auch jetzt wieder in diesem Spiel gezeigt, dass sie eben aus dem eigenen Ballbesitz heraus sehr, sehr wenig kreiert haben, dass sie es nie so richtig geschafft haben, einen Weg zu finden, in die Zwischenlinienräume zu kommen und von dort dann was weiterzuspielen. Denn immer wenn sie in den Zwischenlinienraum kamen, dann meist mit einem Heulund, der sich dafür fallen ließ, und dann hat wieder die Tiefe gefehlt im Spiel nach vorne. Und auch die Außenverteidiger haben sehr, sehr wenig angeboten. Also ab und zu haben sich Mele und Bahr schon eingebunden, aber das wurde dann durch die deutsche Fünferkette auch ein Stück weit aufgehoben. Also die Dänen haben die deutsche Mannschaft dann nicht sonderlich geprüft, aber die deutsche Mannschaft hat es auch gut gemacht.
Ja, und dann schlägt Deutschland die Dänen mit den eigenen Waffen. Wir kommen zum 2-0, was in diesem Spiel dann schon die Vorentscheidung ist. Und ja, dass die DFB-Elf kontern kann, zeigte sie dann in diesem Durchgang schon öfter. Es ist Jamal Musiala, der allen davon rennt und die dänische Hintermannschaft schaut nur hinterher. Das war natürlich auch ein guter Ball von Schlotterbeck, muss man dazu sagen. Aber da hast du schon gemerkt, irgendwie die Dänen waren da nicht mehr ganz fit, fühlten sich schon geschlagen, weil da hat ja wirklich gar nichts mehr gestimmt.
Ja, auf jeden Fall. Und dann hast du aber auch gut gemacht von der deutschen Mannschaft, dass du eben die beiden Stürmer hattest vorne drin, dass auch einen Füllkrug, einen Havertz so ein bisschen die Gegner auch rausgezogen haben, gerade einen Füllkrug. Und dann kam halt aus dem Mittelfeld Sané und Musiala, die wirklich diese Laufwege auch immer wieder angeboten haben hinter die Kette. Und Sané war da sehr fleißig, hat den Ball selten bekommen. Musiala hatte da das Glück, dass er den Ball bekommen hat und dass die Dänen da wirklich nicht gut verteidigt haben. Also so einen Longline-Pass, dass da der Verteidiger den Kopf nicht irgendwie dazwischen bekommt, ist sehr, sehr untypisch im modernen Profifußball. Aber sie haben das, glaube ich, sehr, sehr gut auch konstruiert, diese Konter, mit einem Musiala, mit einem durchstattenden Sané. Und Musiala schießt dann das Tor und das 2-0 hat dann nochmal mehr Ruhe ins Spiel reingebracht.
Sicherlich auch gut für Musiala, dass er diese Chancen macht. Das haben wir auch schon vor Turnieren anders gesehen. Vielleicht schon dieser Spieler, dieser X-Faktor neben einem Toni Kroos, könnte man vielleicht sagen, in dieser deutschen Mannschaft, was es vor allem dann offensiv betrifft. Also kann man von ihm einfach nochmal viel mehr erwarten oder zumindest diese Leistung jetzt erwarten, auch in den weiteren Spielen, vielleicht plural?
Ja, das Ironische ist ja, dass er ein deutlich schlechteres Turnier spielt, als er das 2022 getan hat. Da müssen wir ehrlich sein. Also 2022 hat er wirklich jeden Gegner aussteigen lassen und gefühlt ist jedes zweite Dribbling von ihm in den Strafraum reingegangen und hat zu der Torschuss geführt. Nur was er dieses Turnier halt macht, und deswegen wirkt er halt auch so viel besser, er schießt die Tore. Also er hat nochmal sehr stark an seinem Abschluss gearbeitet. Da wird nicht mehr geschlänzt oder geguckt, dass man möglichst genau in die Torecke schießt, sondern der Ball wird reingedroschen. Und er bringt nochmal mehr Tiefe mit. Das ist, glaube ich, auch was Nagelsmann immer von ihm gefordert hat, dass er nicht nur eben aus dem Rückraum, aus dem Zehnerraum agieren soll, sondern auch immer mal sein Tempo einsetzen soll. Er ist ja sauschnell. Und das macht er in diesem Turnier sehr mannschaftsdienlich. Also ich finde ihn gar nicht mal so auffällig. Also 2022 war es halt so boom, da war es wirklich wow. Wären wir da nicht in der Gruppenphase rausgeflogen, hätten wir noch viel stärker über Musiala reden müssen. Aber jetzt ist das so, er macht sehr viel Mannschaftsdienliches und hilft damit dem Team und er schießt halt die Tore, was super wichtig ist.
Und die Dänen verfallen da bei dieser Situation aber auch dann in Folge wieder in diese Lethargie der Anfangsphase. Auch wenn Hjulmand dann nochmal reagiert, Paulsen und Nørgaard bringt es ja für dieses Spiel nicht mehr ganz so viel. Also Musialas Treffer hat der Partie den Stecker gezogen. Hast du noch ein paar Erkenntnisse von den letzten Minuten, dass man einfach sagen kann, Deutschland verteidigt es in Ruhe runter. Von den Dänen kam natürlich auch nicht mehr so viel, aber dass sich eben die DFB-Elf mit weniger Ballbesitz auch wohlfühlen kann.
Ja, auf jeden Fall, dass die DFB-Elf sich mit weniger Ballbesitz wohlfühlen kann, dass sie es auch verteidigen kann. Dänemark hat mich dann ein bisschen enttäuscht, weil dann auch bis zur 81. Minute gar kein Systemwechsel stattfand, sondern man hat dann immer versucht, weiter mit diesem 5-4-1 zu spielen, was aber überhaupt nicht funktioniert hat gegen das deutsche 5-3-2. Und dann erst die Viererkette in der letzten Minute und da war es einfach zu spät dann. Und Deutschland hat das, finde ich, sehr gut runterverwaltet. Für die Nerven wäre es vielleicht ganz gut gewesen, wenn sie das 3-0 auch noch machen. Da gab es ja auch dann genügend Chancen dafür. Aber grundsätzlich war das ein sehr souveräner Auftritt nach dem 1-0 von der deutschen Mannschaft.
Anton darf am Ende auch noch ein paar EM-Minuten schnuppern. Freut uns natürlich alle, dass die Spieler ihre Einsätze bekommen. Trotzdem vielleicht noch ein Thema, worüber wir reden müssen. Wir hatten es nämlich ja gerade in der Anfangsphase. Also wir haben am Ende 2,6x Goals für die deutsche Mannschaft, die dann eben auch 3 Großchancen vergibt. Das muss sich ändern gegen Teams, die einfach auch deutlich mehr entgegensetzen zu haben. Wir schauen schon mal ein bisschen vor auf Spanien.
Ja, das muss sich ändern. Zum Glück war das jetzt eher so die Ausnahme, dieses Spiel. Also gegen Schweiz hatten wir zwar auch Chancen, aber dass wir jetzt Hochkaräter im laufenden Band liegen lassen, wie noch in Katar, das habe ich jetzt noch nicht so erlebt. Aber ja, grundsätzlich, gerade wenn du halt eine Führung hast und dann diese Führung hochschrauben kannst, solltest du das auch tun, weil dann sorgst du auch dafür, dass der Gegner nicht mehr aufkommt und du kannst dann das Spiel irgendwann selber verwalten und auf Ballbesitz spielen und dir die Kräfte sparen. Weil Konterstil ist natürlich super und dass das funktioniert hat, finde ich auch gut, aber es ist natürlich auch gewissermaßen kraftraubend, wenn dann Sané den zum 10. Mal den Sprinter ansetzen muss und dann trotzdem den Ball nicht bekommt. Also da, ja, das wäre natürlich noch die Kirsche auf dem Eis gewesen, wenn sie die Chancen besser machen.
Nagelsmann meinte nach dem Spiel, dass es vor allem die beste Anfangsphase des Turniers war. Ein, ich glaube, unter dem Strich wirklich solides Spiel der Deutschen, die dann ihre Chancen für dieses Weiterkommen nutzen, das am Ende souverän runterspielen. Wo wir sagen müssen, das gelingt nicht allen Teams super gut in diesem Turnier. Also du musst die Spiele einfach erstmal gewinnen. Aber inwieweit ist das jetzt eine Blaupause? Inwieweit kannst du dich an diesem Spiel orientieren? Was sind so die Erkenntnisse, die du jetzt für den weiteren Turnierverlauf mitnimmst?
Ja, das ist natürlich ganz schwierig, weil jetzt endet eigentlich der erste Teil des Turniers, wenn du so möchtest. Jetzt endet der Teil, in dem Deutschland wirklich jetzt 4 Spiele am Stück auf Mannschaften getroffen ist, die alle in 5-4-1 gespielt haben in Phasen, die alle in Phasen sehr tief standen, Schweiz jetzt nochmal so mit Ausnahmen. Es war eine Phase, in der es auch sehr stark um das eigene Ballbesitzspiel ging, sehr stark um die Frage ging, wie können wir unsere Dominanz ausspielen, wie geht es auch um die Konterabsicherung aus. Und diese Phase endet jetzt sehr abrupt mit dem Spiel gegen Spanien. Weil wenn wir jetzt weiter gucken, Spanien danach, wenn wir das gewinnen sollten, wäre dann wahrscheinlich der Sieger Frankreich, Belgien, Portugal, so eine dieser 3 Mannschaften. Also jetzt sind jetzt ganz andere Aufgaben gefragt. Auch Teams, die selber deutlich mehr Ballbesitz haben wollen und die auch selber den Anspruch mitbringen, gegen eine deutsche Mannschaft mitspielen zu wollen. Also die Erkenntnisse muss man jetzt nochmal abwarten, ob man die jetzt wirklich anwenden kann auf die nächsten Spiele. Weil jetzt, wie gesagt, wir spielen jetzt gegen Teams mit Viererkette auf jeden Fall. Wir spielen jetzt gegen Teams, die mitspielen wollen. Wir spielen jetzt gegen deutlich stärkere Teams. Das werden ganz, ganz andere Spiele.
Gegnerische Trainer Hjulmand wetterte nach dem Spiel etwas gegen den Schiedsrichter. Da haben wir schon genug Worte drüber verloren. Wir sind auch nicht die Schiri-Experten. Aber dieser Fakt, dass du natürlich dieses Matchglück, was du in dieser Phase hast, die auch erarbeiten kannst und wirklich das immer wieder forcierst, ist das jetzt auch eine Stärke der deutschen Mannschaft, dass sie einfach nicht aufstecken und selbst wenn es einen vermeintlichen Rückschlag gibt, das dann einfach wieder versuchen wollen, auszubügeln. Also schon die Mannschaft, vielleicht mit die aktivste Mannschaft in diesem Turnier, die am meisten mitgestalten will.
Ja, und Christoph Kramer hat das irgendwann mal vor ein paar Jahren gesagt. Natürlich ist es blöd, wenn der Schiedsrichter eine Entscheidung trifft, die sehr, sehr knapp ist und sehr, sehr eng ist und die du vielleicht auch nicht treffen musst. Andererseits musst du dir das als angreifende Mannschaft immer erarbeiten. Und wenn du ein ganzes Spiel lang am eigenen Strafraum bist und nie in den gegnerischen Strafraum kommst, dann wirst du keinen Elfmeter geschenkt bekommen. Also es ist ja kein Zufall, dass häufig die dominanten Teams dann so ein bisschen das Elfmeterglück haben, weil sie halt ganz häufig im gegnerischen Strafraum sind. Und das trifft ja auch auf die deutsche Mannschaft ein Stück weit zu. Und andererseits ist das leider auch das Ding, was wir dann hier gar nicht mehr analysieren können, was ja dann auch jegliche Analyse sich so entzieht. Es ist immer Glück und Pech bei so einem Turnier dabei. Du kannst immer, weil halt irgendwas Blödes passiert, wie gegen die Schweiz, wo der Schiedsrichter eben die Sachen nicht pfeift für dich, dann kannst du plötzlich rausfliegen aus so einem Turnier. Genauso kannst du eben weiterkommen, weil der Schiedsrichter halt da in 2 super extrem knappen Situationen von der Technik gesagt bekommt, hier jetzt mach mal was für Deutschland. Ich verstehe da total den Frust der Dänen, finde aber auch, das haben wir auch schon besprochen, das sind korrekte Entscheidungen und am Ende entscheiden diese korrekten Entscheidungen eben auch das Spiel mit.
Im Viertelfinale wartet nun Spanien. Kannst du dir oder wie stellst du dir jetzt das Personal für dieses Spiel vor? Und wir müssen natürlich vor allem auf die Personalie Schlotterbeck schauen, die Tah, würde ich sagen, hervorragend vertreten hat. Ist er jetzt ein Kandidat weiterhin für die Startelf? Oder meinst du, Nagelsmann vertraut da wirklich seinem eingespielten Innenverteidigung? Was natürlich, ja, irgendeinen Verlierer wird es dann geben im Zentrum.
Ja, ich mag Schlotterbeck sehr gerne und er hatte jetzt auch in diesem Spiel wieder 2-3 Pässe mit drin gehabt, von denen man ganz klar sagen muss, die spielen Tah und Rüdiger in dieser Form nicht. Also das ist, glaube ich, noch eine Domäne, die Schlotterbeck voraus hat. Er hatte aber auch einen sehr großen Patzer und einen mittelgroßen Patzer drin, also einen Fehlpass und einmal den Ball, den er einfach liegen lässt. Das bekommst du halt auch, wenn du einen Schlotterbeck nimmst und da ist halt ein Tah schon die bessere Option. Und ich würde mich mit Tah, glaube ich, auch noch ein Stück weit sicherer fühlen, weil jetzt kommt mit Spanien noch eine Aufgabe, die ist ganz speziell, weil Spanien verfügt als wirklich einzige Mannschaft dieses Turniers über ein echtes Flügelduo. Also die haben Gefahr über beide Flügel und sie wollen auch diese Gefahr über beide Flügel ausspielen. Also die schicken immer wieder diese Flügelspieler in 1-gegen-1 Situationen, immer wieder hinterlaufen, vorderlaufen die Außenverteidiger, um den Fokus von den Flügelstürmern zu nehmen. Und da fühle ich persönlich mich noch mit einem Tah ein ganz klein bisschen sicherer, wenn der nicht mal in die Mitte zieht, als mit einem Schlotterbeck.
Ist es bei Raum schon deutlicher, dass er jetzt da die Oberhand gewonnen hat auf der linken Seite?
Das kann ich mir schon vorstellen, wobei er jetzt auch defensiv, ich glaube, da hast du jetzt nicht den allerbesten Verteidiger da hinten, da haben wir keinen Cucurella, muss man sagen, um das defensiv abzusichern. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Raum da ein bisschen Mittelstädt verdrängt hat, weil Mittelstädt ist dann mal spielerisch besser, aber ich glaube, das hat er nicht so stark bei dieser EM zeigen können wie beim VfB Stuttgart, dass du jetzt sagen könntest, okay, wir nehmen das weniger an Dynamik im Vergleich zu Raum und das auch ein bisschen weniger internationale Erfahrung als Raum sie hat. Da kann ich mir schon vorstellen, dass Raum da jetzt wirklich Mittelstädt verdrängt hat.
Und wie ist es für dich vorne? Wie sollte sich das da aufstellen mit Blick auf die starke spanische Defensive? Kommt Wirtz zurück für diese kleinen Räume oder musst du Sané mit seinem Tempo jetzt auch in der Mannschaft behalten?
Ja, ich habe mich das auch schon gefragt und ich habe da auch keine richtige Antwort gefunden. Im Spiel gegen Georgien hat man gesehen, dass die Spanier einfach ein gnadenloses Pressing spielen. Also wirklich die fünf Vordersten gehen immer rauf und Cucurella und Cavarral sind auch so, dass die häufig vom Flügel auch ins Zentrum rücken, um da dann mitzupressen. Und dann lassen die Spanier auch manchmal Räume bewusst offen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es Sinn machen kann, hier wieder mit viel Breite zu agieren, auch um diese Viererkette nach außen zu ziehen und auch um einen Cucurella hinten ein Stück weit zur Defensivarbeit zu zwingen. Und da wäre natürlich ein Sané der passende Kandidat, um auf rechts eben Cucurella zu beschäftigen und dafür zu sorgen, dass der nicht Eld nach vorne die ganze Zeit rücken kann. Gleichzeitig kannst du aber auch genauso argumentieren, ja, im Mittelfeld, Petri und Fabian Ruiz, die sind im Pressing auch immer rauf da, lass uns mal da richtig stören, lass uns mal da nach vorne ziehen. Und dann die Räume hinter den beiden zu finden, Wirtz und Musiala, das könnte auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut sein. Also es gibt für beides Argumente. Ich fand Sané jetzt besser als viele andere. Ich habe ihn sehr gut gesehen im Spiel gegen Dänemark. Ich sehe da Argumente, ihn zu bringen. Genauso gut kannst du aber auch sagen, Wirtz soll jetzt wieder die Chance bekommen.
Ja, lass uns da kurz vorgreifen auf das Achtelfinale gestern von Spanien gegen Georgien. Die Spanier, die sich mit 4-1 durchsetzen, zwar in Rückstand geraten, aber ich glaube, zu keiner Phase hat man jetzt gedacht, dass Spanien das nicht nochmal rumgedreht bekommt. Und ja, in Halbzeit 2 spielen sie sich dann wirklich in einen kompletten Flow. Sind die Südeuropäer jetzt zum perfekten Zeitpunkt an ihrer Topform angelangt?
Ja, was heißt zum perfekten Zeitpunkt? Sie waren auch schon in den ersten beiden Spielen in sehr guter Form. Also sie haben ihre Form im Verlauf des Turniers bisher gehalten, würde ich behaupten. Die sind einfach ein sehr komplettes Paket. Also sie sind ein gutes Ballbesitzteam mit einer ganz klassischen 4-3-3-Struktur. Sie machen nichts Verrücktes, aber sie machen das alles, was sie da aus dieser 4-3-3-Struktur kreieren, auf ganz klassische Weise. Der Außenverteidiger schiebt vor, Rodri ist ein bisschen tiefer, lässt sich als Sechser fallen, zieht das Spiel an sich. Sie schaffen ganz normal Überzahlen auf den Flügeln, spielen viele Doppelpässe. All diese Dinge machen sie aber auf einem so hohen Niveau, mit so einer auch hohen Dynamik, dass der Gegner das kaum verteidigen kann. Und da bin ich sehr beeindruckt, wie sie jetzt auch in diesem Spiel gegen Georgien aufgetreten sind. 35 Torschüsse, also die haben ja wirklich sich da irgendwann, wie du es gesagt hast, in den Rausch gespielt, auch gegen den Gegner, der defensiv sehr, sehr kompakt stand. Da bin ich wirklich sehr gespannt, weil die Spanier, die machen schon sehr, sehr viel richtig.
Was erwartest du denn für ein Spiel jetzt, Deutschland gegen Spanien? Deutschland vielleicht mit etwas weniger Ballbesitz, wie wir es auch gesehen haben, etwas mehr auf Konter ausgelegt? Oder ist es dann auch Spanien, die sich dann mal zurückziehen und ja, der DFB-Elf den Ball überlassen wollen?
Ich erwarte ein sehr spektakuläres Spiel, weil die Spanier eben sich nicht zurückziehen, sondern die eine Mannschaft sind, die halt sehr häufig vorne pressen, gerade in der Anfangsphase. Die deutsche Mannschaft wird da sich dem Pressing widerstehen müssen, aber die haben auch genug Stärke am Ball, um dann mal so ein spanisches Pressing zu umspielen und dann in Temposituationen reinzugelangen. Vielleicht wird es dann irgendwann eine Phase geben, wo das Spiel sich so ein bisschen settelt, wo dann auch Spanien aus einem tieferen 4-2-3-1 verteidigt und die deutsche Mannschaft dann auch mal froh ist, den Ball laufen zu lassen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir hier ein Spiel haben werden, bei dem beide Teams den Ball haben wollen. Weil, sind wir ehrlich, die deutsche Mannschaft braucht den Ball ein Stück weit. Wenn wir jetzt wie Georgien da 25% Ballbesitz haben, dann schießt Spanien uns ab. Weil wir sind nicht gut genug im Verteidigen. Da kannst du dann auch Andrich in die Fünferkette stellen, das ist egal, aber wir werden das nicht so hinbekommen. Kroos und Wirtz und Musiala oder Sané, wie auch immer da im zentralen Mittelfeld dann spielt, die werden nicht über 90 Minuten lang Pedri in Schach halten können. Das wird nicht funktionieren. Dementsprechend brauchen wir die Ballbesitzphase und brauchen auch ein bisschen das Risiko. Deswegen erwarte ich ein äußerst spektakuläres Spiel.
Das behalten wir natürlich ganz genau im Auge. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf das vielleicht, manche sagen, vorgezogenes Finale, weil wir bisher zumindest die zwei stärksten Teams gesehen haben. Lass uns noch ein paar ganz wenige Worte über die anderen Spiele verlieren. Wir hatten schon vor der Deutschlandpartie die Schweiz gegen Italien, ja, wo Italien unerwartet früh wahrscheinlich für sie die Segel streichen musste. Vielleicht aber auch die bisher größte Enttäuschung in diesem Turnier. Oder hat einfach Schweiz auch ganz viel entgegenzusetzen gehabt?
Ja, die Schweiz hat das sehr gut gemacht, um erstmal das Lob hier rauszuhauen. Die Schweiz haben wieder sehr deutlich Mann gegen Mann gespielt, haben auch da wieder im Pressing sehr viele Nadelstiche gesetzt. Die Italiener wussten gar nicht, wie sie hinten rauskommen sollen. Die haben auch große Probleme gehabt, mit ihrer Viererkette die Breite zu verteidigen. Da hat Murat Yakin auch nach dem Spiel so schön gesagt, als wir gesehen haben, dass sie Viererkette spielen, wussten wir, dass wir gewinnen, weil sie immer wieder auf den Flügeln Überzahlen erzeugt haben, da auch immer sehr gute Bewegung gehabt haben, sehr gute Rotationen in den, gerade auf dem linken Flügel. Das war schon sehr, sehr stark von der Schweiz. Aber ja, es stimmt auch, Italien ist eine der enttäuschendsten Mannschaften des Turniers, weil sie die individuelle Klasse, die sie haben, überhaupt nicht auf den Platz bekommen haben, weil man das Gefühl hatte, das ist weder Fisch noch Fleisch, das ist nicht eine richtig defensive Aufstellung, aber auch das Ballbesitzspiel, was sich Spalletti erhofft hat, hat überhaupt nicht funktioniert und in diesem Spiel sind sie sehr verdient ausgeschieden.
Auch England ist ins Viertelfinale vorgestoßen. Wie, das wissen sie vielleicht selbst gar nicht ganz. Es ist ein später Ausgleich von Bellingham, der per Fallrückzieher trifft. Ist natürlich ein toller Moment. In der Verlängerung hat die Slowakei dann nicht mehr genug entgegenzusetzen. Es ist ein weiterer unkreativer und oft auch ungenauer Auftritt von der Gareth Southgate Elf. Aber sie sind im Viertelfinale. Sie haben bisher kein Spiel verloren. Was fängst du mit diesem Auftritt an?
Ja, es war ganz katastrophal, wie England aufgetreten ist. Die Engländer haben aus dem Ballbesitz heraus überhaupt nichts kreiert. Also das war Kraut und Rüben, wie die sich positioniert haben. Alle Spieler sind entgegengekommen. Jeder hat gefühlt sein eigenes Süppchen gekocht. Es war da gar keine Synergie zwischen den Spielern. Und die Slowakei hat das sicherlich gut gemacht und auch immer wieder vorgeschoben im Pressing, wieder zurückgefallen. Aber eigentlich waren die ab der 60. Minute komplett platt. Also die haben ja dann wirklich gar nichts mehr angeboten, haben auch keinerlei Entlastung mehr hinbekommen. Und trotzdem hat England es nicht hinbekommen, Chancen sich zu erspielen. Also jetzt ab von all diesen taktischen und kämpferischen und individuellen Defiziten, dass die es nicht hinbekommen, dass eine Flanke in den Strafraum reinfliegt. Diese Spieler, die auf dem Feld spielen, da müsste man doch eigentlich erwarten, dass ab der 70. Minute eine nach der anderen Edelflanke in den Strafraum fliegt, egal ob dann nachher die Gegner es rausköpft. Aber das kam halt, die Flanken sind verhungert teilweise oder sie sind 30 Meter zu weit geflogen. Das war wirklich traurig anzusehen. Und wer hätte Bellingham da nicht so wie in Comicbuchmanier am Ende noch das Fallrückzieher-Tor zum 1:1 erzielt, dann werden die jetzt ausgeschieden und dann auch werden sie auch verdient ausgeschieden.
Trotzdem ist England in dem Turnierpfad vor, sag ich mal, der Weg zum Finale doch realistisch scheint, wenn du auf die richtigen Gegner triffst. Also auch da müssen wir abwarten, ob England dann irgendwann nochmal den Weg in dieses Turnier richtig findet, spielerisch. Die anderen vier Spiele, Frankreich, Belgien, Portugal, Slowenien, Rumänien, Niederlande und Österreich gegen die Türkei. Freust du dich da auf eines besonders? Vielleicht ein paar, dann die könnten deutlicher werden, aber ich meine, Überraschungen sind ja nicht ausgeschlossen. Gerade Frankreich gegen Belgien, da müssen beide Teams jetzt einfach mal den nächsten Step machen.
Genau, Frankreich gegen Belgien ist sicherlich das offenste Duell auf dem Papier, finde ich. Natürlich hat Belgien bisher noch nicht die Leistung gezeigt, die man sich von ihnen erhofft hat, aber sie haben auch genug individuelle Klasse, um gerade im Kontermoment so eine französische Mannschaft zu ärgern. Und Frankreich wird auch einen Gang hochschalten müssen, wenn sie jetzt weiterkommen wollen. Das ist sicherlich das Duell, bei dem ich am meisten Potenzial für so ein sehr enges Spiel sehe. Slowenien muss natürlich über sich hinauswachsen, genauso muss Rumänien über sich hinauswachsen, aber da sehe ich dann auch noch ein Stück weit Überraschungspotenzial, gerade weil die Niederländer, da diskutieren wir ja auch immer gerne privat, weil du ja das mit der niederländischen Mannschaft hältst, die Niederländer, die sind nicht sehr überzeugend in diesem Turnier und da kann ich mir vorstellen, dass Rumänien die ärgern könnte. Und das letzte Spiel, Österreich gegen Türkei, da ist Österreich für mich ganz klarer Favorit.
Schauen wir also alles ab. Wie gesagt, das ist ja sehr interessant mit diesen Turnierpfaden. Wir könnten auch die Niederlande gegen Österreich dann schon im Viertelfinale wiedersehen. Alles sehr spannend. Ich bitte dich jetzt am Ende dieser Folge nochmal nach deinem Moment oder dem persönlichen Highlight, vielleicht der Gruppenphase des Abschlusses oder auch den Achtelfinals. Gab es da etwas, was für dich rausgestochen ist, irgendeinen Moment?
Ja, da muss man natürlich jetzt das Tor von Bellingham nennen. Also kitschig und blöde und langweilig das auch ist, aber wirklich in der 95. Minute dann mit der letzten Aktion des Spiels auf diese Art und Weise einen unverdienten, aber trotzdem wunderschönen Ausgleich zu erzielen, das hat schon historischen Wert, das ist schon einmalig und das zeigt auch wieder, was für ein besonderer Spieler Bellingham ist.
Auf jeden Fall eine wirklich grandiose Szene. Wenn sie es am Ende packen sollten, dann wird dieses Tor wahrscheinlich so eine Momentaufnahme auch sicherlich auf irgendeinem Oberschenkel eines englischen Fans landen. Auch von mir noch eine kleine Anekdote. Ich hatte reingehört beim Sportschau-Audio-Stream der Kollegen bei Schweiz gegen Italien und Moderatoren kommen gerade nicht mehr ganz auf ihren Namen, aber die saßen direkt neben italienischen Fans und die hatten dann beim 1:0 der Schweiz das Mikro vor die Italiener gehalten. Die durften dann ihre erste Analyse abgeben mit It was a bit of offside, hat nicht ganz gestimmt, aber auch das war auf jeden Fall für mich ein Moment. Grüße auf jeden Fall da an diese Stelle und ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass die CCM weiter viel zu bieten hat, ob Lustiges, ob Ernstes, ob Spektakel, wir nehmen alles gerne mit und damit bedanke ich mich bei dir, Tobias, jetzt über diese beiden Parts, würde ich mal sagen und wir sehen uns nach dem Spanien-Spiel wieder. Gib uns da mal einen ganz kleinen Tipp ab, was du da erwartest.
Ich erwarte ein 3:3 nach regulärer Spielzeit und dann kommt Deutschland im Elfmeterschießen weiter.
Ich denke, das würden wir mitnehmen. Danke dir, Tobias, und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
New Balance recently announced the addition of All-American Cooper Flagg to the NB family, joining Cameron Brink and an elite player roster in the brand's mission of growing the game with the next generation of athletes. In part of New Balance's ongoing commitment to supporting athletes off the court, the Boston-based brand plans to work with Cooper on community initiatives in his home state of Maine. To shop the two-way V5, Hesse Low V2, and all New Balance basketball products, visit newbalance.com today.
At Kroger Pharmacy, CARE is making it easy to get vaccinated. CARE is helping you stay protected from flu, COVID, and RSV. Seasonal vaccines are available 7 days a week with evening hours. CARE is giving you a shot at staying healthy this season. Walk in whenever is best and get multiple vaccines in one visit at your local Kroger Pharmacy. So come and get the protection you need while protecting those around you. Kroger Health, a world of care is in store. Visit kroger.com/vaccines for more. Restrictions and exclusions apply. See site for details.